Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und dazu begrüßt Sie Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich sollen die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland zum Jahreswechsel vom Netz gehen. Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, steigende Energiepreise und Sorgen über mögliche Energieengpässe im Winter haben eine Debatte entfacht, ob Deutschland nicht doch erstmal die letzten Atommeiler am Stecker lässt und ihre Laufzeit zumindest streckt. Einige fordern einen noch längeren Betrieb und den Neubau neuer Kraftwerke. Konkret geht es um Imsland in Niedersachsen, Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. In der Ampelkoalition kommen die Pro-Atom-Forderungen aus der FDP. Besonders Stimmen von den Grünen halten dagegen und verweisen auf den vereinbarten Atomausstieg zum Jahreswechsel. Und während sich in Deutschland das Regierungslager uneins zeigt, wie es mit Atomkraft umgehen soll, positionieren sich europäische Nachbarn eindeutiger. Frankreich hält weiterhin an ihr fest. Belgien beispielsweise hat seinen Atomausstieg um gut ein Jahrzehnt erstmal verschoben. Deutschland und Europa in der Energiekrise. Welche Rolle spielt Atomkraft? Genau dazu zeichnen wir am Nachmittag unsere Sendung auf. Meine Gäste sind Nina Scher von der SPD, Martin Mittag aus der CSU-Fraktion in Bayern, die freie Journalistin Dagmar Röhrlich und der Energieexperte Georg Zachmann von der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. An Sie alle ein herzliches Willkommen.
Hallo, willkommen.
Gott. Hallo, guten Abend. In die Runde.
Frau Scher, Sie sind die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundesfraktion und uns aus Schleswig-Holstein zugeschaltet. Wie halten Sie es mit der Atomkraft in Deutschland? Sollte die Ampel die Laufzeit der Kraftwerke strecken, wesentlich verlängern oder trotz Energiekrise wie geplant zum Jahreswechsel ausschalten?
Gut, wir haben ja nicht ohne Grund einen gesetzlichen Atomausstieg. Das war keine Willkür, sondern aus Sachgründen über einen langen Prozess dahin gekommen, dass wir gesagt haben, Atomenergie ist aus verschiedensten Gründen nicht länger verantwortbar und deswegen müssen wir da raus. Und das hat ja auch viel hin und her gegeben. Auch der Aufstieg war, auch der Beschluss war recht teuer. Ganz jetzt mal, um zum Hier und Jetzt zurückzukommen. Wenn es jetzt wirklich um diese Diskussion geht, dann muss als allererstes identifiziert werden, brauchen wir denn überhaupt Atomenergie? Und wenn man eben sieht, dass wir einen verstärkten Aufwuchs erneuerbarer Energien haben, dass wir so schnell wie möglich auf erneuerbare Energien komplett umsteigen wollen und dass die Eigenschaften erneuerbarer Energien fluktuierende Eigenschaften sind, das heißt, dass sie eigentlich als Partner im Netz Speicher brauchen und keine Grundlastkraftwerke, dann ist klar, dass Atomenergie kein guter Partner für erneuerbare Energien ist, dass sogar Blockadefunktionen.
Also sagen Sie, Atomkraft
brauchen wir gerade nicht. Also es verträgt sich nicht und deswegen muss das auch mit in die Waagschale. Und zunächst muss erklärt werden, ob wir überhaupt mehr Bedarf haben. Der letzte Stresstest, auch schon mal kurz erwähnt, hat ergeben, dass wir keine Stromlücke haben.
Und da kommt ja Ende August das Ergebnis des zweiten Stresstests. Sie sind damit, sag mal, entschiedener in Ihrer Haltung gegen Atomkraft, so lese ich Ihre Antwort, als Herren aus Ihrem Regierungslager. Also Bundeskanzler Scholz, Ihr Parteigenosse, hat vorhin verkündet, dass er sich nicht verschließen möchte und auch erstmal den zweiten Stresstest abwarten möchte. Aber Sie sind da.
Das sollte aber auch nicht hineininterpretieren. Ich habe das auch genau verfolgt, was er gesagt hat. Und er verweist eben auf eine Untersuchung der Versorgungslage. Wenn er anderes täte, würde man ihm unterstellen, dass er blind vor der Versorgungslage ist.
Aber er hält seine Position offener als Sie.
Na gut, er verweist darauf, dass wir uns jetzt erstmal das, was gerade analysiert wird, anschauen. Dass da ist meines Erachtens überhaupt kein Präjudiz drin. Und wenn man dann eben das Ergebnis hat, dann muss abgewogen werden, wie geht man mit möglichen identifizierten Stromlücken um und wie sind sie zu schließen, wie sind sie sinnvoll zu schließen. Anders kann ich Olaf Scholz auch nicht interpretieren.
Martin Mittag, Sie sind aus der CSU-Landtagsfraktion in München, dort Mitglied im Ausschuss, der sich unter anderem mit Wirtschaft und Energie beschäftigt. Was sagen Sie zur deutschen Atomkraft? Die Laufzeit der AKWs strecken, verlängern oder schnell vom Netz wie geplant nehmen?
Also aufgrund der jetzigen Situation und auch der wirklichen Herausforderungen und Probleme, die auf jeden einzelnen Bürger zukommen, in dieser Krise, die jetzt schon besteht und sich noch ausweiten kann und möglicherweise auch wird, ist es, denke ich, ganz wichtig, dass wir den Menschen da eine gewisse Sicherheit bieten. Und ich sehe es anders als die Kollegin von der SPD, dass wir diese Sicherheit jetzt nicht in Kürze durch die Atomkraft wirklich schaffen können, sondern nur durch die Atomkraft können wir sie jetzt in Kürze aufrechterhalten, weil all die Ideen, die wir auch natürlich unterstützen, was das Thema Regenerativenergie angeht, brauchen einfach zu viel Zeit, um jetzt kurzfristig, wir reden von diesem Winter, jetzt haben wir August, also es sind jetzt wenige Monate noch, kurzfristig eine Lösung ist wirklich diese Unterstützung durch die Verlängerung der Atomkraftwerke, weil wir keine andere Lösung so schnell hinbekommen werden.
Aber wie lange würden Sie die Energie noch nutzen wollen, Atomenergie? strecken oder wesentlich verlängern?
Nein, also ich bin der Meinung, dass wir auf die nächsten 3 bis 5 Jahre mit der Verlängerung überhaupt kein Problem haben sollten, einfach um dann auch das, was alles noch offen ist, aufzubauen. Und wir werden sicherlich nachher auch über die regenerativen Energien auch noch sprechen, die jetzt von der Kollegin auch schon angesprochen worden sind. Da wird auch immer geschimpft, was in Bayern da, wie schlechter Bayern oder wie viel Bayern mehr machen müsste. Wenn ich sehe, dass wir über 42% haben, aber trotzdem mit der Thematik Grundlast damit noch nicht alles lösen können. Ich bin übrigens bei der Kollegin Scheer, dass das Thema Speichern ganz wichtiges ist für die Zukunft. Auch. Brauchen wir aber jetzt eine Lösung, weil die Menschen jetzt betroffen sind, auch jetzt schon es merken. Und ich will noch den Satz nur noch sagen dürfen, es geht um den einzelnen Bürger, aber es geht auch um unsere Wirtschaft in ganz Deutschland, die momentan nicht nur echt, sondern teilweise auch in die Knie geht. Und das können wir uns meiner Meinung nach auch für die Zukunft nicht erlauben.
Und damit spiele ich den Ball weiter zu Georg Zachmann. Sie sind Energie- und Klimaexperte. Sie forschen an der Europäischen Denkfabrik Bruegel zu Wirtschaftsthemen. In einem Gastbeitrag für die Wochenzeitung Die Zeit zeigen Sie sich auch offen für eine Laufzeitverlängerung. So lese ich das, Herr Zachmann.
Ja, also wir haben ein massives Problem diesen Winter und vielleicht auch den nächsten Winter. Wir werden voraussichtlich in der EU zu wenig Energie haben, um die übliche Nachfrage zu decken. Viele der zumutbaren Optionen, Flüssiggasimporte, gewisse Nachfragereduktion haben wir jetzt schon aufgebraucht. Und selbst dabei gibt es ja massive Nebenwirkungen, wie dass wir das Gas in anderen Ländern wegkaufen. Die verbleibenden Optionen, die wir jetzt noch haben, um die Lücke zu schließen, sind alle sehr unangenehm. Und wir müssen die gegeneinander abwägen. Und meiner Meinung nach wäre die schlechteste Option in dem Ganzen jetzt zu warten und zu sehen und sich dann schlussendlich dem russischen Druck zu unterwerfen und ja, die Europäische Friedensordnung für 50 Kubikkilometer Gas zu opfern. Und das Problem ist aber, wenn wir die anderen Optionen anschauen, die anderen verfügbaren Optionen, ist jede von denen für sich allein genommen überhaupt nicht ausreichend, um die Lücke zu decken. Und an welcher Stelle jetzt eine temporäre Kernkraftverlängerung auf der Liste der unangenehmen Lösungen steht, ist eine enorm schwierige Abwägung. Und ich glaube, da haben wir, auch wie Frau Scheer sagt, noch gar nicht alle Informationen. Und meiner Meinung nach müssen wir das sehr offen und ehrlich prüfen, welche Kosten, welchen Nutzen das jeweils bringt. Das wissen wir noch nicht. Und wir müssen es dann vergleichen mit den anderen Optionen, die wir noch haben, eben Industrie abschalten, mehr europäisch zusammenarbeiten, mehr Nachfrage senken, möglicherweise mehr Braunkohle laufen lassen. Also wir haben Optionen, alle zusammengenommen würden uns auch über den nächsten Winter bringen. Aber irgendwo in dieser langen Liste der nicht besonders sympathischen Optionen steht auch die Atomkraft. Und an welcher Stelle sie da steht, das müssen wir ja ehrlich prüfen.
Ein schwieriges Abwägen in der Frage, sagt der Klima- und Energieexperte Frau Röhrlich. Sie sitzen bei mir im Studio in Köln. Für den Deutschlandfunk recherchieren Sie regelmäßig über den Einsatz von Atomkraft in Deutschland. Wie halten Sie es mit den Atomkraftwerken? Laufzeit um ein paar Wochen strecken, wesentlich verlängern oder zum Jahreswechsel vom Netz?
Ich bin da gespalten sozusagen. Ich bin ganz bei Frau Scheer, dass man den mühsam gefundenen Kompromiss in der Gesellschaft mit dem Aus der Atomenergie nicht gefährden sollte, auch mit Blick auf die Endlagerung, wo wir bestimmt irgendwann auch nochmal drüber sprechen heute in der Sendung. Aber ich sehe den nächsten Winter als kritisch an, weil Leute halt jetzt unter anderem verstärkt Stromheizungen kaufen. Strom wird wahrscheinlich eine größere Rolle spielen. Das kommt jetzt auf den Stresstest an, das Ergebnis. Und von daher fände ich eine Verlängerung um 2 oder 3 Monate eine durchaus bedenkenswerte Idee und ein Gedanke, den wir verfolgen müssten. Allerdings ist da auch noch einiges vorzuregeln, rechtlich gesehen. Und das sind viele Fragen an die Politik, die da gestellt werden müssen, wo die Politiker eine ehrliche Antwort finden müssen.
Und das drütteln wir im Laufe dieser Diskussion sehr wahrscheinlich und hoffentlich auch aus. Sie haben eben gesagt, Gasverbrauch könnte sinken, dafür aber der Stromverbrauch sich steigern, Stichwort Stromheizung. Wie passen diese beiden Felder genau miteinander zusammen? Vielleicht klären wir das relativ früh in dieser Diskussion bereits.
Also zurzeit wird, um die Zahlen vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme zu nehmen, 6,4% des Stroms kommen noch aus diesen 3 verbliebenen Kernkraftwerken. Der Erdgasanteil liegt so bei 10% ungefähr. Und je nachdem, wem man jetzt die Berechnungen abnimmt, ist es so, dass der Ersatz Atomgas, dass dieser Austausch 1% weniger Gasverbrauch bringen würde. Aber das muss man wahrscheinlich auch nochmal genau durchrechnen, denn beispielsweise kauft uns Frankreich sehr viel Strom ab. Wir müssen sehr viel dahin liefern, damit es da stabil bleibt, das Netz. Denn die Reaktoren da sind zum großen Teil, sagen wir, suboptimal, nicht mehr im besten Zustand. Und wir haben halt das Problem, dass die erneuerbaren Energien nicht so ausgebaut worden sind, wie das wünschenswert gewesen wäre und dass uns immer noch die Speicher fehlen, sodass meiner Meinung nach für diesen ersten harten, vielleicht harten Winter, es kommt ja auch aufs Wetter an, wenn schön der Wind weht, haben wir natürlich ein viel geringeres Problem, es sinnvoll wäre zu schauen, ob man nicht 1, 2 oder 3 von den Atomkraftwerken für ein paar Wochen länger am Netz lässt. Aber das wäre auch schon so alles, was ich zugestehen würde.
Frau Scheer, würden Sie diese Zugeständnisse ausmachen? Wahrscheinlich nicht nach Ihrem Wortbeitrag am Anfang. Aber was sagen Sie zum Standpunkt von Frau Röhrlich?
Ich finde, sie hat das völlig zutreffend analysiert. Aber das widerspricht sich auch gar nicht mit meiner Perspektive, die ich vorhin dargelegt habe, dass wir eben einfach schauen müssen, welche Bedarfe haben wir wirklich. Und es gibt, wenn man mal ein bisschen genauer sich damit beschäftigt, durchaus auch Analysen, die besagen, ja, wir könnten zum Beispiel auch noch deutlich mehr Bioenergie kurzfristig mobilisieren, weil da auch noch Potenziale da sind, dass man eben auch durch Einsparungen noch viel mehr erreichen kann, als wir es bisher erreicht haben. Also es sind ja weitere Handlungsoptionen durchaus noch im Köcher, die wir noch nicht ausgeschöpft haben. Und wenn wir wissen, hoffentlich in Kürze wissen, was jetzt mit einem doch nochmal stärker verschärften Stresstest an einer möglichen Lücke rauskommt, dann kann man auch sehen, wie ließe die sich schließen, wie ließe sich damit umgehen. Und erst dann kann man auch seriöserweise sagen, um auch nochmal auf das, was von Herrn Sachmann einzugehen, was er sagte, kann man sehen, welche Kompromisse ist man bereit, zu welchem Preis zu zahlen. Weil es ist bei der Atomenergie ja nur nicht so, dass wir einfach nur einen Ausschalter haben, sondern wir haben Sicherheitsüberprüfungen, die hätten eigentlich 2019 in der vertieften Weise, 10-Jährige sind das ja alle 10 Jahre anfallende Sicherheitsüberprüfung, nachgeholt werden müssen und oder vorgenommen werden müssen. Die sind auch nicht von einem Tag auf den anderen zu machen, sondern brauchen wohl 2 Jahre. Dann noch die behördliche Abnahme derselben. Das ist nicht gemacht worden, weil man wusste, man geht 2022 raus. Das ist aber durchaus ein Faktor, der muss irgendwo gewichtet werden. Ja? Und bevor wir nicht wissen, ob wir das wirklich brauchen, ist eine solche Gewichtung, ist noch nicht die Zeit dafür. Ja, ist nicht die Zeit dafür, diese Gewichtung vorzunehmen bzw. diese Aussage zu treffen, sondern wir müssen erstmal wissen, brauchen wir es überhaupt? Und dann aber wirklich all diese Abwägungskriterien in die Waagschale werfen. Und da gibt es eine ganze Menge Abwägungskriterien, auch die schlechte Versicherbarkeit von Atomkraftwerken. Sie sind allgemein versichert. Unsere PKWs sind stärker versichert als unsere Atomkraftwerke, wenn man sie jetzt mal überträgt. Das ist ein bisschen zugespitzt, jetzt formuliert zugegebenermaßen. Aber die Versicherbarkeit, die Risiken, die Endlagerfragen, Frau Röhrlich, ich hatte es gerade schon angesprochen, wir haben weiterhin keine gelöste Endlagerfrage in Deutschland. Es sind ja viele Dinge, die wirklich gegen Atomenergie sprechen und die sind nicht vom Tisch in dem Moment, wo wir möglicherweise eine Stromlinie identifizieren. Und die müssen wir dann verantwortungsvoll schließen.
Herr Mittag aus München, mit Ihrer Perspektive, wie begegnen Sie Frau Scheer?
Ja, also erst einmal muss ich sagen, ich kann es fast schon nicht mehr hören, dass wir jetzt alles nochmal prüfen müssen, wenn wir jetzt im August anfangen.
Wieso? Wir prüfen doch gerade.
Kleinen Moment, Frau Scheer. Anfang März haben wir sowohl den Wirtschaftsminister Habeck als auch den Kanzler aus Bayern raus aufgefordert, das Thema zu prüfen. Dann hatten wir verschiedene Gesprächsrunden, ob es jetzt das Bundesumweltministerium und so weiter, wie es alle hießen, dabei waren. Das Ergebnis war, das hat geheißen, im Mai brauchen wir eigentlich eine Lösung, um die Verlängerung zumindest mal der bayerischen Kernkraft zu diskutieren, um da auch weiter dranbleiben zu können. Jetzt ist August, passiert ist aus Berlin raus immer noch nichts.
Wenn wir noch weiter prüfen wollen,
dann ist der Winter da und die Belastung jetzt der Bürgerinnen und Bürger und von denen sind Sie genauso wie ich gewählt. Die Belastung ist jetzt schon immens hoch und die wird noch steigen. Und
Sie
auch,
Nein,
wir brauchen eine Übergangslösung, was mit Atom möglich ist. Zumindest dahingehend, ja, die endgültige Lösung wird natürlich noch viel länger brauchen. Und das müssen Sie sich endlich eingestehen, dass das nicht geht. Zu sagen, die Ideologie bleibt jetzt oben als Wichtigstes in einer Krise, wo jeder einzelne Mensch betroffen ist. Und ich sage das nochmal, wir reden, und wenn Sie energiepolitische Sperrerin sind, haben Sie sicherlich auch mit Wirtschaftsunternehmen zu tun. Wir reden jetzt von Unternehmen, gerade im Mittelstand, die sagen, wir machen die Tür zu, weil wir das alles nicht mehr leisten können. Das heißt, dann sind die Arbeitsplätze nicht mehr sicher. Und der Austausch jetzt Strom zu Gasheizung, das möchte ich mal mit den Bürgern diskutieren, wer das denn kann, wer das leisten kann. Gerade in Wohnblöcken, wo Gasheizungen zum Beispiel drin sind, ist das gar nicht technisch möglich, das so umzusetzen. Und dann kommt noch für mich die Krönung, und das möchte ich einfach anbringen, weil es mich in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen intensiv getroffen hat, oder nicht selber getroffen hat, aber die Bürger getroffen hat. Gerade die jetzige Bundesregierung macht zum Beispiel bei dem Thema, wir müssen die Menschen dazu ein Stück weit auch bewegen, weniger Energie zu verbrauchen, macht bei dem Thema Förderung für Heizungsaustausch einen Rückzieher ab Mitte August um 10% diesen Förderansatz
zu reduzieren. Da sind wir im Punkt Erleichterung. Herr Mittag, ich würde gerne, es gibt Dissens hier aus der politischen Dimension in dieser Runde, vielleicht kann Herr Zachmann vermitteln.
Ich würde gerne noch auf den Punkt Stromlücke eingehen und die Rolle, die Atomkraftwerke spielen können. Also ich glaube, wir müssen uns schon ehrlich machen, dass die Menge an Strom, die die drei Blöcke bereitstellen könnten, das insignifikant wäre. Also wir sprechen ungefähr von 10% von Nord Stream 1, was das alles als Energiemenge ausmachen könnte, die von diesen Atomkraftwerken hergestellt werden kann. Also es ist definitiv nicht die magische Kugel, um das Energieproblem Deutschlands zu lösen. Aber es ist auch ein nicht insignifikanter Beitrag. Und wenn man sich die gegenwärtigen Strompreise anschaut, die ja etwa 10-mal so hoch sind wie vor einem Jahr, dann wäre die Produktion im ersten Halbjahr 2023, würde ungefähr einen Wert von 5 Milliarden Euro haben. Also ich glaube, dass der Wert des Stromes, den man hier erzielen könnte, macht es wirklich wert, tiefer hineinzuschauen in, wie können wir das technisch ermöglichen? Ist das wirklich gefährlich? Sind das nur kleine regulatorische Dinge, die uns davon abhalten? Oder gibt es hier wirklich große technische Risiken und auch langfristige politische Probleme, die wir uns damit einkaufen?
Mhm. Also abwägen, Herr Zachmann?
Ja, und vielleicht noch ein letzter, eher aus europäischer Perspektive gesehener Punkt. Der Strom, den wir in Deutschland ersetzen können in Gaskraftwerken, ist tatsächlich relativ begrenzt. Aber wir befinden uns in einem europäischen Gas- und in einem europäischen Strommarkt. Also wenn Deutschland mehr Strom zur Verfügung stellt, können in Italien Gaskraftwerke abgeschaltet werden oder in den Niederlanden. Und das Gas kann möglicherweise nach Deutschland kommen. Und hier immer diese sehr nationale Brille zu behalten, ist enorm gefährlich, weil Deutschland kaum Zugang zu Gas selber hat. Also wir müssen mit unseren Nachbarländern zusammenarbeiten. Und wenn wir beispielsweise von den Holländern fordern, dass die ihre Gasfelder stärker laufen lassen, was dort zu massiven umweltpolitischen Protesten führt, was ich auch nachvollziehen kann, dann zu sagen, ja, aber in Deutschland diskutieren wir nicht mal über die Atomkraft, ist relativ gefährlich. Also insofern, ich habe keine Antwort auf, ob Atom ein Teil der Lösung Anfang 2023 sein wird, aber die Prüfung ist meiner Meinung nach sehr wichtig.
Technisch mögliche ermöglichen, haben Sie eben formuliert. Herr Zachmann, das möchte ich weitergeben an Dagmar Röhrlich bei mir hier im Studio. Sie recherchieren für den Deutschlandfunk auch zu den ganzen Sicherheitsaspekten, den technischen Aspekten, wenn wir über AKWs sprechen. Wäre es technisch möglich, die drei Meiler, die wir noch aktiv haben, bis zum Jahreswechsel länger laufen zu lassen?
Da geht es dann um den sogenannten Streckbetrieb. Wobei ISA 2 hat
in Bayern hat
noch so viele Brennelemente im Reaktorkern, dass die auch tatsächlich einen nennenswerten Streckbetrieb leisten könnten. Die könnten also Volllast bis zum 31.12. fahren und dann ist noch genug brennbares Material, genug spaltbares Uran vorhanden, um halt in diesem Streckbetrieb eine ganze Weile weiterzukommen, so 80 bis 100 Tage, wobei jeden Tag 0,5% weniger Leistung rauskommt. Nun muss ich das dann so vorstellen, am Anfang des Brennelementzyklus muss ich sogar die Neutronen, die die Kernspaltung aufrechterhalten, wegfangen. Das macht man mit Borsäure. Und im Lauf der Zeit nehme ich halt immer weniger Borsäure in dieses Kühlwasser rein. Und dadurch, bleibt alles im Gleichgewicht. Die Kernspaltung läuft und irgendwann mal ist es bei Null. Also habe ich keine Borsäure mehr drin. Und dann würde die Kettenreaktion eigentlich aufhören. Aber da gibt es dann den Trick. Das ist dann der Streckbetrieb. Dann senke ich die Temperatur des Kühlwassers und das wird dadurch dichter und dadurch kann es dann wieder Neutronen abbremsen. Und dann komme ich halt ein paar Tage weiter, wobei das irgendwo begrenzt ist, so bei irgendwas um die 260 Grad. Danach ist es einfach physikalisch nicht mehr möglich und dann ist Ende.
Aber das ist auch ein endliches Verfahren, sage ich mal.
Das ist ein endliches Verfahren. Und bei ISA 2, weil die recht offen sind, weiß man, dass man so Februar, März hinkäme. Und bei den den beiden anderen, Emsland und Neckarwestheim, da ist, weiß man es nicht so genau, aber das, man hört, dass es so sein soll, dass sie schon im Dezember wahrscheinlich mit dem Streckbetrieb anfangen. Das ist auch jetzt nichts Ungewöhnliches, das macht man immer oder sehr häufig, einfach weil beispielsweise Revisionsmannschaften zur Verfügung stehen müssen, denn man muss dann neue Brennelemente in den Reaktordruckbehälter oder musste neue Brennelemente in den Reaktordruckbehälter reinfahren. Dazu muss der Reaktor abgeschaltet werden, geöffnet werden. Dann wird direkt nachgeguckt, ist noch alles in Ordnung. Und das hat man so ein bisschen angepasst und auch, ja, wie viel presse ich noch das letzte Uranatom aus? Das war auch immer noch eine betriebswirtschaftliche
Überlegung. Und alles, was darüber hinausgeht, da sprechen wir über Nachrüsten und nicht mehr vom Streckbetrieb, sondern wirklich von einer Laufzeitverlängerung? Oder wie können wir das definieren?
Also man könnte jetzt in ISA 2 gibt es anscheinend auch noch Brennelemente, die man noch in den Kern einfügen könnte. Aber das ist dann nicht mehr der Streckbetrieb. Dann muss ich aufmachen, den Reaktordruckbehälter, diese Brennelemente aus dem Lagerbecken quasi da reinstellen, neuen Kern zusammenstellen. Und dann komme ich vielleicht auch noch mal ein paar Monate weiter. Aber dann sind natürlich jede Menge Prüfungen fällig, denn das ist jetzt nicht mehr einfach nur ein bisschen weiterlaufen lassen, in Anführungsstrichen, wobei dieses bisschen weiterlaufen lassen aufgrund der gesetzlichen Lage im Moment auch nicht möglich wäre.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung zur Diskussion Deutschland und Europa in der Energiekrise. Welche Rolle spielt Atomkraft? Es diskutieren Martin Winter von der CSU, die freie Journalistin Dagmar Röhrlich haben Sie gerade gehört, der Energieexperte Jörg Zachmann ist dabei und Nina Scher von der SPD. Und bei Ihnen bleibe ich direkt mal, Frau Scher. Wir haben das Technische gerade mit Frau Röhrlich abgetastet, aber dennoch, ich meine, wir haben eine Gesetzlage, die sagt, zum Jahreswechsel die Atommeiler, die wir in Deutschland haben, noch vom Netz nehmen. Was müsste denn passieren, damit wir überhaupt in den Streckbetrieb gehen können?
Ja, es müsste in der Tat das Gesetz geändert werden. Und dafür müssen aber ja die Voraussetzungen da sein, die Willensbildung muss da sein. Es muss eben dann von Seiten der Ampelkoalition die gemeinsame Überzeugung existieren, dass die Versorgungslage in Deutschland und Europa dies gebietet. Und diese Situation haben wir zurzeit nicht. Ja, und wenn jetzt vorhin.
Das heißt, derzeit jetzt würden Sie aus Ihrer Position aus sagen, Sie würden zum Beispiel nicht für so einen Streckbetrieb, für eine Laufzeitverlängerung, in welchem Rahmen wir auch immer sprechen, dafür stimmen?
Ich finde es immer schwierig, so in eine Zukunft hineinzugreifen, von der man genau weiß, dass man bis dahin noch bestimmte Erfahrungswerte einsammeln wird. Und wenn wir jetzt gerade von Seiten der Bundesregierung einen neuerlichen Stress in Arbeit haben durch die Übertragungsnetzbetreiber, ja, dann sollte man auch wirklich gucken, was dieses Ergebnis ist. Und ich möchte dann wirklich sehen, wie viel wird da an Stromlücke, wenn überhaupt, unterstellt und welche Optionen hätten wir dann alternativ, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, um eben nicht zwingendermaßen da in diese Richtung zu gehen, weil eben, wir haben es ja schon erwähnt, ich möchte es nur wiederholen, viele Gründe auch gegen eine Verlängerung von Laufzeiten sprechen, egal in welcher Form, egal wie lang. Es ist die Sicherheitsanforderungen, ich habe sie genannt, die Sicherheitsüberprüfungen haben nicht stattgefunden. Mhm. Sie sind sowieso jetzt schon überfällig. Sie hätten 2019 stattfinden müssen. Und ich bin nicht bereit, wenn man politische Verantwortung trägt, jetzt einfach mal abzuschichten und mir nur auszuwählen, welche politische Verantwortung mir jetzt gerade im Moment die liebste ist. Sondern ich habe eine politische Verantwortung nach wie vor, auch für die Sicherheitsfragen, auch wenn die zurzeit nicht so sehr diskutiert werden. Sie sind aber trotzdem existent. Und ich kann da nicht einfach so drüber hinweggehen und sagen, tja, wir haben uns zwar eigentlich mal gesagt, 2019 hätte es passieren müssen, jetzt haben wir 2022, wenn es weiterhin nicht passiert, ist nicht so schlimm. Nein, das ist das Gegenteil dessen, was ich unter politischer Verantwortung verstehe. Deswegen muss wirklich hier Schritt für Schritt erstmal geschaut werden, haben wir überhaupt ein Mengenproblem? Wir haben zurzeit ein Gasproblem, ein Gasmengenproblem. Es wurde schon erläutert, dass nur eine kleine Korrelation zwischen Gas und Strom besteht. Klar, wenn man im europäischen Kontext ist betrachtet, kann man es auch
gutes Stichwort,
anders
Frau Scher,
sehen. Ja,
gutes Stichwort.
Aber trotzdem bleibt es bei der geringen Korrelation zwischen Gas und Strom.
Aber führen wir die Debatte hier in Deutschland zu national? Herr Zachmann hat eben nochmal den europäischen Kontext erwähnt. Sie haben den gerade aufgegriffen. Brauchen wir da eine Debatte, die zumindest vielschichtiger ist?
Ja, teilweise wird das ja schon gemacht, wenn ich das mal kurz noch anfügen darf. Sogar der Stresstest, der jetzt Mitte Juli vorgelegt wurde, es ist ja noch nicht lange her, ja, gerade mal 3 Wochen, in dem war ja auch schon zugrunde gelegt, dass etwa französische Atomkraftwerke nicht am Netz sind und deswegen Deutschland, und das ist ja Europa, ja, wenn ich diese Betrachtung anführe, Deutschland auch Frankreich mitversorgt. Und das war mit eingerechnet. Und es war mit eingerechnet, dass aus Russland kein Gas kommt, gar kein Gas mehr kommt. Und selbst unter diesen Voraussetzungen hat dieser besagte Stresstest gesagt, wir haben keine Stromlücke. Deswegen ist mir ja so wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir wirklich erstmal analysieren müssen, wie viel ist es überhaupt und ließe sich das dann anders regeln mit den bestehenden Gesetzen.
Herr Mittag?
Ja, das hieße aber, dass die unsicheren Atomkraftwerke, die in Frankreich dann ans Netz gehen sollten, so wie jetzt die Frau Schädes ausgeführt hat, dass das uns lieber ist, als dass wir im eigenen Land unsere Möglichkeiten versuchen. Doch, wenn man das zu einzeln zusammenzählt, dann schon. Ja, das muss ich in dem Fall wohl tun. Aber es ist ja auch ein Europa, um das es geht. Und 40, vielleicht das Thema auch mal zu den unseren Atomkraftwerken vor Ort. Die Genehmigung von 40 Jahren, die ist ja vorliegend. Es stimmt, dass die Prüfung 2019 nicht stattgefunden hat. Ja, aber das eine mit dem anderen jetzt aufwiegeln und zu sagen, deswegen kann ich die Atomverlängerung nicht machen. Und ich sage nochmal, wir brauchen es schnell und zwar jetzt schnell, die Entscheidungen.
Den Punkt haben Sie vorhin schon gemacht, Herr Mittag.
Ja, aber Sie haben dann schon ein seltsames europäisches Verständnis, wenn Sie einfach den Franzosen unterstellen, dass sie unsichere Kernkraftwerke, Atomkraftwerke haben.
Ja, nein, aber Sie haben doch gerade gesagt, dass Frankreich mit den Atomkraftwerken nicht am Netz ist, und dass deswegen wir nach Frankreich Strom verkaufen müssen.
Ja,
genau, und das suggeriert natürlich, dass das sehen Sie so. Wir haben aber vielleicht jetzt zukünftig das große Problem, dass es zum einen um die Lücke geht. Und ich sage aber auch nochmal, es geht um die Möglichkeit, dass die Menschen das leisten können. Und das scheint für Sie keine Rolle zu spielen. Andererseits, komischerweise,
da sind wir im Punkt.
Frau Scheer, ich habe Sie doch auch ausreden lassen.
Herr Mittag,
ich finde immer sehr schade. Ich will nur den Satz noch anfügen. Beim Thema Kohleverstromung, da hat der Bund komischerweise überhaupt keine Diskussion geführt. Oder zumindest nicht so, wie er sie jetzt beim Atomthema führt.
Ja, weil die sowieso noch in der Reserve sind.
Ja, ach so, ja, okay. Das ist dann die Begründung, dass wir beim anderen nichts tun. Das ist erschreckend für den Menschen, aber das ist gut, dass die Bürger das auch hören.
Da sind sie gegen entgegen dem Interesse der Bevölkerung. Ja, sind sie also entgegen diesem
Stichwort
Interesse
Bevölkerung.
Nach Versorgungssicherheit dafür, dass wir nicht die Kohlekraftwerke hochfahren.
Stichwort Bevölkerung, hier möchte ich gerne sortieren. Frau Scheer, Herr Mittag, hier würde ich gerne sortieren, weil ein wichtiger Punkt hier aufkam oder ein wichtiger Begriff genannt wurde, Bevölkerung. Forza hat im Auftrag für NTV RTL eine ganz neue Umfrage herausgefunden, dass 3 von 4 Bundesbürgern fordern, die geplante Abschaltung der letzten 3 Atomkraftwerke zur Wahrung der Energiesicherheit zu überdenken. Also hier sehen wir zumindest mal eine Tendenz, eine Debatte zu führen. Herr Mittag, fühlen Sie sich dadurch bestätigt?
Ich will mich gar nicht bestätigt fühlen, sondern es liegt ja auf der Hand. Und wir vielleicht muss man auch das mal klarstellen, weil das wird immer versucht, jetzt auch gerade von der Bundesregierung so in gewisse Bundesländer auch nach Bayern zu schieben. Uns geht es doch nicht darum, dass wir sagen, wir wollen jetzt in alle Ewigkeit Atomstrom produzieren. Nein, wir haben auch und stehen.
Aber die Frage stellt sich ja schon so ein bisschen, wie man damit nicht einen mühsam gefundenen gesellschaftlichen Konsens wieder aufschnürt.
Ja, gut,
aber welche Absicherung geben Sie denn?
Ja, den muss ich momentan diskutieren, weil ich jetzt in einer Krise bin, wo die Menschen wirklich nicht mehr wissen, wie sie ihren kompletten Tagesunterhalt bestreiten sollen. Alles, was unterstützt das Thema, hilft am Schluss auch dem Bürger. Und das ist nicht so, dass das ein 9-Euro-Ticket ist oder sonst irgendwas, was jetzt von der SPD da kam, sondern es sind genau diese Fakten, die am Schluss im Geldbeutel also nicht
da sind. Hier möchte ich aber noch mal kurz eine Zahl einwerfen. Die Meiler machen 6% derzeit der Stromerzeugung in Deutschland aus, über die wir gerade sprechen. Hier möchte ich noch mal gerne Herr Zachmann reinholen. Das klingt jetzt erstmal nicht viel. Können Sie ein bisschen einordnen, was für ein Gewicht diese 6% dennoch haben könnten?
Ja, also wenn man die Strommenge anschaut, dann kann man die üblicherweise mit 2 multiplizieren, weil ein Gaskraftwerk Gas nur mit 50% Effizienz oder 50% Wirkungsgrad verbrennt. Deswegen braucht man 2-mal so viel Gas, um 1-mal so viel Strom herzustellen. Deswegen sind die Strommengen aus diesen 3 Blöcken, wie gesagt, in etwa äquivalent zu 10% von Nord Stream 1. Und das Problem, was wir eben europäisch haben, ist tatsächlich eine Gaslücke. Und die Gaslücke haben wir auf etwa 15% beziffert, die Kommission auch. Und die Gaslücke verteilt sich auch sehr ungleich über Europa. In Deutschland ist die Gaslücke vielleicht bei 30%. Das heißt, wir müssen unbedingt europäische Zusammenarbeit suchen, wenn wir nicht in diese riesige Gaslücke reinlaufen wollen. Und Ein Gedanke, der mir sehr plausibel erscheint, ist tatsächlich eben, wenn Deutschland mehr Strom herstellt und dafür aus anderen europäischen Ländern dann übrig gewordenes Gas beziehen kann. Ob dieser Strom dann hergestellt wird, weil man vielleicht in Gaskraftwerken Diesel verbrennt, den man eben fürs Autofahren verwendet hat, oder ob man in den, was technisch teilweise geht, ob man in die Kohlekraftwerke schnell wieder zurückholt, das sei dahingestellt, oder ob man die Atomkraftwerke dazu nutzt. Da braucht man dann diese große Abwägung, über die wir gesprochen haben. Aber es ist nicht so, dass uns Strom das hilft. Strom wird uns deutlich helfen, mehr Energie im europäischen System zu haben. Und da uns Putin seit etwa Mitte letzten Jahres angefangen hat, den Gashahn sukzessive abzustellen und dann eben auch die Verträge gebrochen hat und uns noch weiter mit Gas beliefert, fehlt uns dieses Gas und wir müssen die entsprechenden Energiemengen anderweitig zur Verfügung stellen. Und hier hilft es dann auch noch, die Bevölkerung zu subventionieren, eben der Bevölkerung Geld zu geben. Davon kommt die Energie auch noch dazu. Das bedeutet, wenn wir die Bevölkerung subventionieren, nur, dass die Preise weiter steigen, aber noch, dass mehr Energie zur Verfügung steht.
Herr Zachmann, Sie bringen in dieser Runde auf jeden Fall eine europäische Perspektive rein, die definitiv ihre Relevanz hat. Aber wie gehen Sie denn damit um, mit der Frage des gesellschaftlichen Konsens, den wir mühsam erarbeitet haben vor vielen Jahren, dass Deutschland aus dem Atomausstieg raus möchte?
Ich sehe auch, dass es ein sehr wertvolles Gut ist, dass man sich an lange gefundene und mühsam gefundene Kompromisse hält und dass man sich darauf verlassen kann, auch im Sinne von Investitionssicherheit. Und gerade im Energiebereich ist Investitionssicherheit enorm wichtig, weil wir es da mit sehr langfristigen Kapitalgütern zu tun haben. Und wenn Sicherheit da ist, dann sinken die Zinssätze und die machen den Großteil der Kosten von Energieinfrastruktur aus. Also insofern ein volles Verständnis für Frau Scheer, das sehe ich genauso, dass wir da enorm aufpassen müssen, dass wir in das etwas sehr, sehr Kostbares einreißen. Allerdings sind die Optionen, die wir jetzt haben, sind alle schlecht. Also wir wollen möglicherweise die Niederländer fragen, ob sie in dem Groningen Gasfeld, in dem möglicherweise pro Jahr 20 Milliarden Kubikmeter, also etwa zwei Fünftel von Nord Stream 1, jährlich zusätzlich produziert werden können, dass wir die fragen, dass sie das tun. Aber die haben eben auch einen langfristig gefundenen Kompromiss, sehr mühsam, dass sie eben aus dieser eigenen Gasförderung aussteigen. Und der niederländische Ministerpräsident Rutte hat ja auch gesagt, also wenn die Deutschen noch mal über ihre Atomkraftwerke nachdenken wollen, warum sollen wir, die wir überhaupt keine Gasversorgungsprobleme haben, über unsere Energieversorgung nachdenken?
Also, aber wie hoch ist der Preis? Das möchte ich gerne weitergeben, Frau Röhrlich. Wie hoch ist für die Gesellschaft der Preis?
Zunächst muss man mal, um mal kurz bei der niederländischen Gesellschaft zu bleiben, da ist das Problem, dass durch die Gasförderung Erdbeben entstehen. Sehr kleine nur. Aber wenn man da mal gewesen ist, ist erstaunlich, welche Auswirkungen die haben. Sprich, da ist die Sicherheit der Leute, die dort leben, ist gefährdet. Deshalb sehen die auch so kritisch auf uns. Ich glaube, dass wir innerhalb unserer Gesellschaft überlegen müssen, was müssen wir jetzt für diesen ersten wirklich harten Winter, danach haben wir ja wieder Zeit, weiterzudenken und neu zu denken und mit den Erneuerbaren weiterzukommen. Was müssen wir diesem ersten kritischen Winter tun als Gesellschaft? Wie finden wir jetzt schnell einen Kompromiss, dass wir sagen, okay, wenn wir den Strom brauchen, lassen wir sie weiterlaufen. Wenn wir den Strom brauchen, und der Kompromiss muss da sein in der Gesellschaft.
Die AKWs, genau, richtig. Aber natürlich, wir schieben damit auch Fragen auf, wenn wir zum Beispiel über die, ich sag mal, Abfälle der Atommeiler sprechen.
Da ist jetzt besonders spannend in dem Fall, dass ja die Bundesregierung seit einigen Jahren dafür sozusagen zuständig ist. Sie hat das übernommen von den Betreibern. Und die Zuständigkeit ist natürlich für das, was bis Ende des Jahres an Abfall angefallen ist, für die Kastoren, die dann da sein werden. Wenn die länger laufen, also wenn ich sage, gut, halbes Jahr mehr, 2 Jahre, 5 Jahre, dann entsteht mehr Abfall. Wer ist für den beispielsweise zuständig? Und im Moment, die Endlagersuche ist immens mühsam. Und ich kann auch nur hoffen, dass wir irgendwann mal ein Endlager finden. Diese Suche läuft derzeit unter der Prämisse, es ist endlich, wir haben jetzt den Abfall, den wir bis Ende des Jahres oder dann halt mit den Brennelementen, die dann ganz ausgelutscht sind, bis März nächsten Jahres haben und nicht noch mehr. Und ich glaube, dass jetzt gerade der Blick auf die Ukraine uns eins lehrt. Es wird ja immer so getan, oder wir haben immer so gedacht, wir haben doch endlos Zeit. Mein Gott, ob das Zeug 2050 unter die Erde kommt oder 2080, wen interessiert das? Wir sehen jetzt, unsere Wirtschaft ist nicht krisenfest. Wir sind nicht auf ewig ein reiches Land und Krieg kann auch zu uns kommen. Und dann möchte ich ehrlich gesagt keine Kastoren an irgendwelchen Orten in dieser Republik oberirdisch stehen haben, sondern die müssen einfach sicher verwahrt sein. Und zu sagen, oh, vielleicht haben unsere Enkelkinder dann neue Reaktoren, wo wir es dann verbrennen können, da muss man gar nichts mehr entlagern. Das würde ja bedeuten, wir wollen keine Kernkraftwerke, aber unsere Enkel sollen das. Also da müssen wir uns auch ehrlich machen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Frage.
In den letzten Minuten unserer Diskussion möchte ich gerne ein wenig das ansprechen, was Sie schon erwähnt haben, Herr Mittag in München. Entlastung und Sparen. Ich möchte das direkt mal an unsere Vertreterin der Ampel-Koalitionäre geben, Frau Scheer. Bisher gibt es zumindest nichts Konkretes, was angekündigt worden ist, wenn wir über Energiesparen sprechen. Also nichts Gesetzliches.
Doch, die Appelle gibt es ohnehin und es gibt auch eine ganze Menge Vorschriften, die insgesamt ja schon bei den Gebäuden und bei allem auf viel mehr Effizienz setzen. Und das ist ja auch ein stetiger Prozess, der schon seit Jahren läuft. Dann gibt es zudem bei der Industrie ein Auktionierungsmodell, was schon angelaufen ist, womit eben über Auktionierung Gas eingespart wird und in die Speicher gebracht wird, statt dass es verbraucht wird. Und insofern ist ein großer Sektor, nämlich der größte Gasverwertungssektor, ist damit schon zum Einsparen angereizt über regierungsseitige Maßnahmen.
Aber ich mache es ein bisschen konkreter, Frau Scheer.
Es fehlt noch der Bereich der Privathaushalte, wo man in der Tat noch mehr machen könnte. Und da werbe ich auch schon seit einiger Zeit dafür, auch mit meinen Fachkollegen zusammen, dass man eben da, auch von Professor Jens Südekum und mir entwickelte Modell des Energiesparbonus doch anwenden könnte, womit man den Menschen einen Anreiz geben könnte, einzusparen und auch nochmal es ein bisschen in die eigene Hand nehmen lassen könnte, der Leute zu sagen, Mensch, wenn ich jetzt schaffe, so und so viel Prozent einzusparen, dann kriege ich auch eine Entlastung, einen Bonus auf die Preissteigerung. Aber das wäre dann auch es wäre ein Bonus, der aber auf jeden Fall, das möchte ich nicht vergessen, das auch nochmal zu betonen, es müsste neben weiteren Entlastungsmaßnahmen stehen, weil wir haben wahrscheinlich wirklich enorme Preissteigerungen jetzt zu befürchten. Deswegen sind die Menschen da auch auf dieser Seite unbedingt mitzunehmen und es müssen auch Kündigungsschutzvorschriften kommen und dergleichen. Aber in der Tat, man hat noch Möglichkeiten, hier noch mehr im Einsparsektor zu machen. Das gebe ich gerne zu. Und
das macht ja zum Beispiel Spanien vor.
Diskutiert.
Das macht ja zum Beispiel Spanien vor.
Ja, aber es wird auch hier schon, wir sind föderal aufgestellt, anders als Spanien, die sind zentralistischer aufgestellt.
Das müssen wir kurz erklären.
Wir haben es eben einfach, wir sind durch die Bundesländer durch die kommunalen.
Genau, Frau Scheer. Ich meinte eigentlich das Beispiel Spanien, müssen wir erklären.
Ja, gut.
Weil Spanien möchte im öffentlichen Sektor, also wenn es um Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe etc. geht, Energie sparen. Im Sommer soll dort nicht auf weniger als 27 Grad gekühlt werden und im Winter auf höchstens 19 Grad beheizt werden. Außerdem muss die Beleuchtung von nicht benutzten Büros, von Schaufenstern und Denkmälern nach 22 Uhr ausgeschaltet werden. Das sind ja sehr konkrete Vorschläge, um im öffentlichen Bereich Energie zu sparen.
Ja, und
sind das keine Ideen im Altlager?
Doch, aber das wird hier teilweise schon, ohne dass es eine bundesgesetzliche Regelung dazu gäbe, wird das ja teilweise schon in den Kommunen gemacht. Also deswegen habe ich auch diese föderale Struktur gleich angesprochen. Aber gleichwohl, wir haben auch eine Gesetzesgrundlage schon geschaffen mit dem § 30 Energiesicherungsgesetz, dass auch regierungsseitig da noch mehr gemacht werden kann, auch dann bundesweit mehr gemacht werden kann, was auch in diese Richtung zielt. Und da ist in der Tat auch noch weiteres zu machen. Aber es heißt nicht, dass in dieser Zeit bis dahin nicht schon etwas auf den Weg gebracht worden wäre. Mhm. Wir haben schon wirklich, es gibt viele Beispiele vor Ort und da haben wir, wie gesagt, diese dezentralere Struktur in Deutschland, föderal und dezentraler Struktur, dass eben auch vor Ort da schon eine ganze Menge nun auf den Weg gebracht wird.
Herr Mittag, was sind denn Ihre Ideen?
Naja, zuerst einmal will ich da kurz dagegen halten, ich habe es vorhin schon mal angerissen, dass wir jetzt Förderprogramme gerade in dem Bereich, auch Energiesparte zum Beispiel so heizen, dass der Bund die jetzt um 10% reduziert in der jetzigen Situation, das halte ich für äußerst grenzwertig, aber gut, das scheint
wohl auch anders strukturiert.
Auch schon, nein, das sind 10%, die ab Mitte August weniger Förderung bezahlt werden, wenn einer seine Heizung austauscht und Sie stehen in dieser Ampel auch für Klimaschutz und für Ökologie und Einsparung von Energie und wenn jemand das tun will, weil er vielleicht noch entweder eine Öl- oder eine sehr alte andere Heizung hat, dann kriegt er jetzt gesagt, okay, da eh die Zeiten schwierig sind, so eine Heizung zu bekommen, das ist übrigens noch eine weitere Folge, die einen eigenen Diskussionsrunde notwendig macht, Rohstoffe und Produktion bei uns, die eh schon schwierig ist, den Leuten dann noch sagen, naja, jetzt wird aber aus 35 oder 45% werden jetzt halt 10% weniger, dann frage ich mich, ob das die große Lösung ist. Ganz im Gegenteil ist es das. Aber vielleicht will ich einen Punkt aufgreifen. Ich glaube, dass es, und das ist, gebe ich der Kollegin Scheer recht, es ist Gott sei Dank so, dass viele auch in unseren Bereichen, Kommunen, Gebäude, in den Bundesländern zum Beispiel, öffentliche Gebäude, dass da vieles in der Richtung schon gemacht wird. Das Thema Bäder zum Beispiel im Sommer zum Beispiel nicht zu heizen, zu sagen, wir gehen da einen Schritt zurück, gibt es ja einige Vorhaben, die das tun. Und ich glaube, da ist natürlich jeder gefragt, auch was zu machen. Der einfache Bürger, will ich jetzt mal sagen, der kleine Bürger, der wird eh schon schauen, dass er so wenig wie möglich Energie verbraucht, weil er es ja einfach jetzt schon nicht mehr leisten kann. Und da muss ich ihn dabei unterstützen und nicht sagen, okay, eigentlich gibt es da was, aber das ziehen wir jetzt runter, du kriegst dafür einen Kredit. Klar, dass er sich wieder an irgendwas noch mehr bindet, was ihn ja auch dauerhaft belastet. Also das sind alles irgendwelche Ausreden, die an der falschen Stelle momentan sind, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, dass die Menschen an sich bereit sind, ihren Teil auch beizutragen und es auch im großen Stil tun. Es gibt halt nur Bereiche, wo es vielleicht nicht geht. Und da muss man dann, glaube ich, auch wirklich unterstützen, gerade in so einer Situation, wie wir sie jetzt erleben schon.
Ich möchte an dieser Stelle auch mit Blick auf die Uhr unseren Energieexperten, Herrn Zachmann von der Brüsseler Think Tank Bruegel, wieder reinholen. Gibt es etwas, was Sie gerade mit Blick auf die Ampelkoalition in Deutschland vermissen, wenn wir über Energiesparen sprechen? Gibt es eine konkrete Maßnahme, die Ihnen vorschwebt, bei der Sie sagen würden, ja, das wäre lohnenswert, da nachzuhaken?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Vorschlag von Frau Scheer und von Herrn Professor Südekomm für sehr geeignet halte. Wir haben momentan noch die Situation, dass viele Haushaltskunden noch Tarife bezahlen aus der guten alten Zeit und die Preise auf den Großhandelsmärkten 10-mal so hoch sind. Und wenn wir nicht wollen, dass wir an die Endkunden diese 10-mal so hohen Preise weitergeben, dann ist der Vorschlag, den Kunden Geld zur Verfügung zu stellen, wenn sie ihre Energiemenge senken, für mich sehr, sehr sinnvoll. Und wenn man das Ganze noch verbindet mit einer Kampagne, die wirklich Zähne hat und der Bevölkerung klar zeigt, welche Hebel denn noch vorhanden sind, dann kommt man, glaube ich, zu einem ganz guten Paket.
Und ich möchte nochmal Dagmar Röhrlich, die Fachjournalistin, reinbringen. Was vermissen Sie? Gibt es eine konkrete Idee, die Sie der Ampel gerne an die Hand geben möchten, wenn es ums Energiesparen geht?
Ja, ich glaube, es hat angefangen, dass man beispielsweise klar macht, dass es keine gute Idee ist, demnächst nur mit Strom zu heizen. Es ist auch keine gute Idee, wenn man unter Klimagesichtspunkten jetzt sieht, dass die Leute unglaublich gerne Briketts kaufen und auch Koks und so weiter, also die alten Kohleöfen, so sie noch vorhanden sind, anscheinend noch viele, wieder in Betrieb nehmen. Ich glaube, was jetzt fehlt, ist ein gesamtheitliches Konzept, das man den Leuten vermittelt. Also jetzt nicht immer nur ihr müsst hier sparen, klein, 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 sondern dass man auch wirklich Wege aufzeigt, wie man sparen kann, was vernünftig ist und ja, wie man es schafft, dass man über den Winter kommt, denn der zweite Pullover reicht erfahrungsgemäß nicht. Meine Tochter lebt in Norwegen und da weiß ich, da braucht es auch eine lange Unterhose, um es mal ganz platt zu sagen.
Und hier setzen wir den Schlusspunkt. Wir haben diskutiert über Deutschland und Europa in der Energiekrise. Welche Rolle spielt die Atomkraft? In unserer Runde keine einfach zu beantwortende Frage. Diskutiert haben Dagmar Röhrlich, freie Journalistin, die haben Sie gerade eben gehört, Nina Scheer von der SPD, Martin Mittag von der CSU aus Bayern und der Energieexperte Georg Zachmann von Think Tank Bruegel. Vielen Dank für Ihre Gedanken in dieser Runde. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Christoph Schäfer. Machen Sie es gut. Tschüss.